Shh, just quiet quickly, please.
Ja, sag einmal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie empfindlich in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther-Felix. Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein, kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show, jetzt!
Es ist die Big Show 771, Sportradio 360. Die WM ist vorbei, es gibt keine Themen mehr. Denkste, es gibt Themen und was für welche Themen? Natürlich ist die WM auch noch Thema in dieser Big Show 771 und es sind so deutlich mehr als 4 Stunden geworden, dass ich mich wieder frage, was ist da los? Warum haben so viele nette Menschen so viel Zeit, um hier in unserer kleinen sympathischen Familienshow darüber zu plaudern? Los geht's mit Marco Hagemann und mit Uwe Morave, wo wir nochmal sportlich auf die WM zurückblicken. Danach ein kurzes Intermezzo aus gegebenem Anlass mit Thomas Wagner, weil Kevin Keegan gestorben ist. Leider, und Thomas selbstredend als großer HSV-Fan dazu ein paar Worte zu sagen hat. Und danach Michael Körner. Was für ein erster Teil von 4 großen Teilen. Und es wird noch besser. Körner zu wieder mal allem. Teil 2, ich habe an diesem Mann, am Auftritt dieses Mannes ewig lang gearbeitet. Jetzt ist er endlich da und das ist fantastisch. Daniel Kulowitz von Ö3. Kulo ist einfach großartig, war bei der WM, war seit 2010 bei jeder WM. Wir sprechen auch ein bisschen über Skifahren. Er ist Österreicher, es ist grandios, er hat super Geschichten zu erzählen. Fantastisch. Und dann machen wir einen Haken dran an diese Fußball-Weltmeisterschaft und wir machen diesen Haken mit Jürgen Schmieder. Schmiedi in Hermosa Beach hat ein bisschen die Westküste abgedeckt, zumindest den südlichen Teil der Westküste. Das also das. Der dritte große Teil geht los mit Jonas Friedrich. The Open waren das Thema für Jonas in den letzten Tagen und hat mit einem Sieg eines Außenseiters, die Open haben mit einem Sieg eines Außenseiters ihr Ende gefunden. Danach geht es zum deutschen Sport zunächst, die Finals in Hannover. Björn Jensen vom DOSB und danach Christoph Leuchtenberg, der aber nicht in Hannover sein wird, sondern in Bochum, wo die Leichtathleten ihre Meister suchen. Und mit Leuchte und mit Sebastian Kaiser geht es dann noch zum Ende dieses dritten Teils um die Tour de France und das ganz ausführlich auf jeden Fall reinhören. Und der vierte und letzte Teil, Formel 1, da war auch massiv viel los. Stefan Ehlen und Stefan der Voice Heinrich. Danach The Voice und alleine zum Motorsport, nicht und, Eddie ist ja unterwegs in dieser Woche. Und meine ich Sepp Dumitru, die NBA, auch da gibt es immer was zu plaudern und hinten raus noch Tennis mit einer österreichischen Tennislegende, mit Jürgen Melzer. Aber es geht nicht nur um die Österreicher, überhaupt nicht, es geht um das große Ganze mit Jojo, österreichischer Davis Cup Kapitän. Also Wahnsinn, was da wieder los ist. Bisschen Eigenlob darf sein, muss sein. Es ist die Big Show 771 und was war das jetzt für ein geiles Vorgespräch, das wir nicht aufgenommen haben, aber wer hätte gedacht, dass Uwe, also man hätte es wissen können, ich wusste nicht, Uwe Morave im Radsport nicht nur passiv, sondern auch aktiv daheim ist. Vielleicht kommen wir noch dazu.
Da muss ich widersprechen. Halbaktiv.
Aber du bist den Tourmalet angegangen? Nein, was war es denn? Doch, den Tourmalet bist du angegangen.
Doch, den Tourmalet, ja.
Ja, okay. Vielleicht nicht ganz im Tempo von Pogacar, aber das schaffen nur die wenigsten. Und ich kenne ihn als Bergfex, weil er war gerade auf dem Berg. Marco Hagemann war gerade in Fieberbrunn irgendwo auf einem Gipfel. Guten Morgen, lieber Marco.
Guten Morgen, aber ich bin bis zur Mittelstation mit der Gondel gefahren.
Ja, wie man es halt macht. Wir hatten Marco ja auch eingeladen vor der WM, als wir uns im Stadion an der Schleißheimer Straße getroffen haben. Uwe war dabei, Marcel Meinert war dabei. Und Uwe, wir haben damals diese Weltelf nach unserer subjektiven Einschätzung zusammengestellt. Hat sich irgendjemand aufgedrängt bei dieser Fußballweltmeisterschaft 2026, und ich spreche ganz explizit Kylian Mbappé an, muss man schon sagen, dass Mbappé jetzt, wo er seine 22 Tore sind, glaube ich, hat insgesamt bei der Weltmeisterschaft, müsste man ihn jetzt schon in diese All-Time-WM-Elf mit reinnehmen?
Wenn wir die Kadergröße auf 26 wie bei der jetzigen WM erhöhen, dann auf alle Fälle. Das ist ja ein ganz skurriles Ding. Also der hat ja so gut wie alle Rekorde, was Torausbeute und so weiter angeht, auf Weltmeister 2018, Finale, grandioses Spiel, 22 gemacht, jetzt der neue Torrekord. Der war noch nie Fußballer Europas, noch nie Weltfußballer. Also das ist schon sehr, sehr skurril, wie auseinandergehend das Standing in der Öffentlichkeit von ihm ist. Und ich sag mal so, wie schlecht kann ein Real Madrid-Trainer sein, wenn ich mir die Leistung von Jude Bellingham und Kylian Mbappé bei der WM angucke? Und die hat der sozusagen zum Schuldigen gemacht für die Kackrückrunde da. Also das, er gehört für mich rein, ja. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum in der Öffentlichkeit er so spaltet, weil ich finde, er macht mit. Du hast gesehen, gerade bei dieser WM, dass er ein absoluter Teamplayer ist, dass er sich reinhängt und vorangeht. Und warum sein Image, ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass er irgendwo sich negativ gegenüber Leuten und irgendwie in Social Media geäußert hat. Er hat, und das ist fast eine Parallele zu Franz Beckenbauer als Spieler, diese natürlich arrogante Ausstrahlung, weil er weiß, was er alles drauf hat. Und dafür kann er ja nichts. Und Franz Beckenbauer wurde ja auch Everybody's Darling erst nachdem er aufgehört hatte zu spielen und dann Trainer wurde. Ja.
Marco, was ist es bei Mbappé? Ich weiß, er äußert sich in seiner Heimat, da äußert er sich schon politisch und ganz, ganz strikt, aber ich finde auch, also er begeht keine unschönen Fouls, wie Uwe sagt. Ich meine, der scheint Spaß an der Sache zu haben und bei der WM hat auch mitgearbeitet. Hast du eine Erklärung?
Ja, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, deswegen
noch nicht, kann man das noch mal, nicht, Marco, noch kann man, nicht.
Genau. Kann man das ja nur aus der Ferne betrachten, und ich gebe Uwe da ja zu 100% recht. Ich fand auch, wenn man ihn mal so ein bisschen beobachtet hat mit seiner Körpersprache, ne, und das war, also er hat sich unfassbar gefreut, wenn auch Ousmane Dembélé getroffen hat, ne, oder wer auch immer dann bei der Weltmeisterschaft, also außer ihm natürlich mit seinen Treffern. Und das fand ich halt so außergewöhnlich schön zu sehen, ne. Das ist, wie Uwe eben gesagt hat, so in der öffentlichen Wahrnehmung hier kann man so den Eindruck gewinnen, als wäre das total der Ego-Shooter, ne? Und nur er, und wenn er den Ball hat, dann Kopf runter und wo ist das Tor? Das war ja ganz im Gegenteil der Fall bei der Fußball-WM. Ein absoluter Leader, Führungsspieler, der wollte unbedingt auch für Didier Deschamps noch spielen und so weit kommen wie möglich und irgendwie diesen WM-Titel nach Frankreich holen. Das fand ich schon sehr bemerkenswert, und ich konnte das auch immer nicht so ganz verstehen, dass man ihn persönlich aus so einer Öffentlichkeit so angezählt hat, ob der Saison bei Real Madrid, also wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, wie viele Tore der geschossen hat und auch wie viele Vorlagen der gegeben hat in der vergangenen Saison, das war ja auch schon outstanding, ne? Und nochmal, der ist 28 Jahre alt, äußert sich politisch, und das macht er eben noch auf eine sympathische Art und Weise, aber klar und straight. Und noch eine WM vor sich möglicherweise, wenn er verletzungsfrei bleibt. Und dann vielleicht zwei sogar, ja, oder vielleicht sogar drei, wenn er Richtung Ronaldo geht vom Alter her, und kann er die Rekorde noch pulverisieren. Also das ist, für mich hat er ein überragendes Turnier gespielt, und zwar mit allem, was so dazugehört, auf dem Platz und abseits des Platzes.
Uwe, es muss aber ein kleiner Asterix ran. Wir haben ja auch über die Stürmer gesprochen, über das deutsche All-Time-Team, ob Miroslav Klose da drin ist. Und ich sage immer, diese drei Tore gegen Saudi-Arabien 2010, den muss man ihm einfach abziehen. Jetzt muss ich aber auf der anderen Seite sagen, dieses Spiel um Platz 3, dieses 6-4, Uwe, Es war unterhaltsam. Es war wie ein NBA All-Star-Game, wo niemand verteidigt. Aber irgendwie habe ich da Probleme mit den beiden Toren von Mbappé, dass die in die ewige Liste reingehen.
Ja, die Nummern gibt es ja immer. Also ich glaube nicht, dass er froh darüber war, das Spiel um Platz 3 zu bestreiten.
Nein.
Er hätte lieber einen anderen gehabt und dort ein Tor geschossen, das vielleicht entscheidend gewesen wäre. Das ist halt Statistik, ne? Also kann man nichts machen. Und wir können sicherlich bei Messi auch irgendwo ein oder zwei Tore finden gegen schwachen Gegner. Und ja, auch um Weltmeister zu werden, brauchst du ab und an Losglück, ne? Also dass du einen weiten Weg hast. Oder die Deutschen 2002, wo Klose dann ja auch in der Vorrunde getroffen hat. Das war ja ein Weg, den wird es so, glaube ich, nicht wieder geben. Ne? So einfach der erste richtig starke Gegner war im Finale, ne?
Ja, also 2002 natürlich gegen Saudi-Arabien. So rum ist richtig. Ja, so, Messi ist angesprochen worden. Marco, das Finale. Boah, es haben schon so viele Leute was drüber gesagt. Ich weiß nicht, ob wir einen Winkel finden können, dass wir was Neues sehen. Aber ich habe mir dann halt gedacht, ich war zu 100% auf Spaniens Seite. Davor schon und nach Minute 10 sowieso. Und finde das auch großartig. Aber irgendwo ist ja die Art und Weise, wie Argentinien gespielt hat, fand ich insofern verständlich, als dass ja die Leute, die bei Argentinien spielen, und da nehme ich vielleicht McAllister raus, aber ansonsten spielen die ja das alte deutsche Handballsyndrom, dass auf den wichtigen Positionen in den Vereinen, wo die spielen, Ausländer spielen und diese Argentinier, die da gespielt haben, das ist nicht mehr Di Maria, das ist nicht mehr Higuaín. Die wissen, was sie können. Das ist zwar nicht schön, aber es ist effektiv und hier und da macht halt Messi was. Also ich möchte Argentinien nicht in Schutz nehmen fürs Finale, aber ist das vielleicht eine kleine Erklärung, dass die Spiele, die da gespielt haben, die wenigsten ja wirklich eine tragende Rolle in ihren Vereinen spielen?
Oder sie sind auch schon ein bisschen älter geworden, ne? Wenn
ein
Otamendi dann immer noch plötzlich auftaucht. Ich hatte die Argentinier wann habe ich sie dann gemacht? Gegen die Schweiz. Und als ich dann so wirklich detailliert den Kader durchgegangen bin und plötzlich Otamendi wieder mir vor die Flinte kam, da dachte ich so, mein Gott, der hat doch irgendwann mal debütiert, glaube ich, unter Maradona, ne? Das ist schon lange her. In so einem Regenspiel, ich glaube, wir hatten sogar Signalausfall damals in der Südamerika-Quali. Wo auch immer sie da gespielt haben, in Bolivien oder in der Höhe von Quito und so weiter, weiß ich gar nicht mehr, ist auch egal. Aber das gehört ja auch zu weit. Die Argentinier haben sich ja, die einen sagen, vielleicht ein bisschen durchgemogelt durch die K.O.-Runde, weil es fing schon schwierig. Dann ging das weiter gegen die Schweiz, mit Ach und Kraft dann irgendwie weitergekommen und dann war irgendwie plötzlich irgendwann mal das Finale erreicht. Die haben ja jetzt nicht überragend gespielt, in den ganzen Runden zuvor ja auch. Nichtsdestotrotz, ja, ich kann die Herangehensweise erstmal verstehen, dass du gegen Spanien natürlich jetzt keinen offenen Schlagabtausch dahinlegen kannst, ne? Aufgrund auch der individuellen Unterschiede. Das weiß man ja vorher. Aber dass sie es nicht schaffen, als amtierender Weltmeister, und nochmal, es sind ja keine Flitzpiepen, die da rumlaufen, sie spielen auch immer noch bei Top-Vereinen, jedenfalls der Großteil, dass sie es 120 Minuten nicht hinkriegen, einen Torschuss abzugeben. Also noch nicht mal die, oder 118, aber nicht mal die Richtung des Tores. Also der Ball kann ja auch mal 10 Meter vorbeigehen und es wird ja trotzdem gewertet als Torschuss, dass sie das nicht hinbekommen, dass sie so destruktiv spielen. Das finde ich natürlich auch für einen amtierenden Fußball-Weltmeister mit den Ambitionen, sie wollten erstmals den Titel verteidigen seit den 60er Jahren, das geht nicht. Also das kann man auch den leidensfähigen Fans irgendwie quasi gar nicht antun. Und dann hat natürlich Gott sei Dank der Fußball letztendlich gewonnen. Aber trotzdem, ja, ich weiß, was du meinst. Ich verstehe schon, dass man sagt, komm, wir spielen mit unseren Mitteln, manchmal auch drüber hinaus, erstmal so ein Finale, weil sonst gehen wir komplett unter gegen die Spanier. Wenn die Räume kriegen, dann zerlegen die uns sowieso mit ihrer fußballerischen Klasse. Deswegen kann ich das nachvollziehen, aber trotzdem irgendwann mal so ein bisschen raus aus dem eigenen 16er, das wäre schon ganz schön gewesen.
Ich denke, das hatten sie ja sicherlich vor, aber man muss ja auch, worum geht's? Es geht darum, ein Spiel zu gewinnen. Und das war ja eine Kopie des Finales 1990. Da hat Argentinien auch nicht eine Chance gehabt. Die Deutschen hatten sicherlich weniger 90 als jetzt Spanien. Spanien muss vorher einfach das Tor machen. Aber die einzige Chance, und nehmen wir mal das England-Spiel, da hat der Schiedsrichter in der ersten Hälfte diese ganzen Provokationen halt durchgehen lassen. Und dadurch hat, obwohl England überlegen war, hat Argentinien sein Spiel durchdrücken können. Dieses immer den Rhythmus zerstören, weil der Schiri einfach nicht eingegriffen hat. Und in den ersten 10, 15 Minuten hatte man dann den Eindruck, das läuft im Finale fast wieder so. Dass sie halt provozieren können, da zwischen den Beinen und sowas. Und wenn das weitergegangen wäre, irgendwie nach einer Viertelstunde hat der Schiri zum Glück mal gelb gezogen und dann auch ein Zeichen gesetzt, hier ist, sagen wir mal, bei 80% Provokation Schluss. Und natürlich hatten die auch vor, irgendwann mal in die Offensive zu gehen. Aber das ist halt Spanien. Also ich glaube, du bist, wenn du auf dem Platz stehst, bist du dermaßen geplättet, wie wenig du gegen die Spanier selber gebacken bekommst. Also bei den Spaniern, auch da müssen wir ja sagen, Oyarzabal, ein Weltmittelstürmer der Weltklasse, ich glaube, das würde keiner behaupten. Der ist auch im Transfermarkt, legt ja keiner der Engländer irgendwie 120 Millionen für den hin. Dort ein Petri nur Ersatz, das muss man sich mal vorstellen und so weiter und so fort. Die Spanier ziehen dir halt absolut komplett den Zahn, weil sie, was sie unterscheidet aus meiner Sicht gegenüber allen Mannschaften, die ich vorher gesehen habe, und ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei, sie betrachten nicht Offensive und Defensive, zwei Seiten einer Medaille, sondern die schaffen es, wie, ich sag mal, Mayonnaise, Eigelb und Öl wollen sich gar nicht verbinden, aber sie haben so ein Mindset, dass sie das ganze Spiel, beide Seiten des Spiels, als eins betrachten. Und das schaffen sie halt, egal wer da reinkommt, das ist im wahrsten Sinne richtig Flowing Game. Es gibt nicht Offensive und Defensive auf zwei Seiten, sondern es gibt wirklich ein Spielbegriff bei denen. Und das geht ja runter in diese Jugendmannschaften. Und wie die das hinkriegen, keine Ahnung. Aber das ist phänomenal, wie das aus einem Guss passiert.
Ja, und deswegen, also weil wir über Argentinien auch gesprochen haben, es ist halt super schwierig. Und ich kann, ich habe es nur in den Amateurligen mal erlebt, ne? Wenn du dann, wenn du gar nicht den Ball siehst, ne? Aber dein Puls ist halt immer bei 300, ne? Weil du weißt, du läufst nur hinterher, auch wenn das manchmal gar nicht mit dem, gar nicht so als hohes Tempo zu sehen ist, aber trotzdem ist es echt furchtbar anstrengend und du weißt halt, du musst immer so in Alarmbereitschaft sein, weil es gibt so viele gute Spieler einfach bei Spanien, die den Ball plötzlich durchstecken können, ja, die plötzlich irgendetwas machen, womit du nicht rechnest und dann geht der Puls nochmal hoch und dann, wenn du halt 20 Meter vorm Tor stehst, ist halt der andere Weg ein sehr, sehr weiter und die haben halt eine so eine Selbstverständlichkeit und Uwe sagt es ja auch gerade, man weiß gar nicht, dass das man weiß gar nicht, wie das funktioniert, bei allen Spielern nicht, ne? Also von hinten bis nach vorne und dann ist es natürlich schwer, deswegen nochmal, ich verstehe den Ansatz der Argentinier total, weil wenn sie da vorne drauf gegangen wären, dann, sie wären so häufig zu spät gekommen und dann wären die marschiert, die Spanier, und dann hätte das Finale wäre das Finale nicht 1-0 ausgegangen, sondern ich glaube, dann wäre es ein Desaster geworden für die Argentinier, weil sie aufgrund auch ihrer Altersstruktur, ne, eben einfach nicht mehr so dagegenhalten können. Es sind halt zu wenige, die 22, 23 sind, wie bei den Spaniern auf der anderen Seite. Da sind halt viele Ältere dabei, was ja auch vollkommen legitim ist. Deswegen Ansatz verstehe ich. Trotzdem hätte man sich ein bisschen mehr erwartet, logischerweise.
Definitiv. Und dazu kommt ja noch, ich denke, das ist eine Erkenntnis der WM, dass dieses südamerikanische Modell ein bisschen ausläuft. Also absolut. Wenn wir die Breite angucken, Uruguay war ja ganz schwach. Also die haben ja nicht mal getreten. Also das kennen wir ja gar nicht. Und ja, was Paraguay da geliefert hat. Kolumbien nehmen wir mal ein bisschen raus, das war okay. Aber der Trend ist, Asien kommt überhaupt nicht in die Puschen und die beiden einzigen Mannschaften, Südkorea, Japan, haben diesmal auch nicht das geliefert, was in den letzten Weltmeisterschaften gewesen war. Der andere, also der Rest von Asien ist wirklich nicht wettbewerbsfähig auf höchstem Niveau und Südamerika wurde in der Breite von Afrika überholt. Also was Ägypten mit Spielern größtenteils aus dem eigenen Land, Hut ab, Ägypten hat gegen Argentinien das Spiel verloren, nicht Argentinien gewonnen. Und die Schwarzafrikaner sind einfach stabil geworden. Und da sehe ich auch bedeutend Also einen sinnvolleren fußballerischen Gesamtansatz als bei diesen Südamerikanern, die sich auf Defensive und vor allen Dingen auf den Gegner bearbeiten, konzentrieren. Und da war wenig Kreativfluss nach vorne. Und bei den Argentinern, warten wir mal ab, wenn Messi jetzt nicht dabei ist. Sie haben ein tolles Reservoir. Also wir haben einen Nico Pass, der bei Como toll gespielt hat. Für mich ein absolutes Rätsel. Der hat, glaube ich, nicht eine Minute Einsatzzeit gehabt. Bei den Argentinern wird noch was nachkommen. Also, aber insgesamt der südamerikanische Fußball hat gegenüber Europa gigantisch verloren.
Und es gab aber trotzdem in diesem Endspiel, Marco, die letzten 7 Minuten oder 8 Minuten, wo Spanien dann das gemacht hat, und selbst Spanien hat das gemacht, dass sie jetzt eben nicht, dass sie ein bisschen die Kontrolle verloren haben. Und für mich war das aber eine hundertprozentige Rehabilitation für Thomas Tuchel, wenn ich jetzt diesen Bogen spannen darf. Weil das macht doch was mit den Spielern auch, wenn die wissen, ich habe jetzt noch 15 Minuten, ich führe 1-0 wie England, ich habe noch 15 Minuten, dann stehe ich im WM-Finale. Und dann ziehe ich mich, die Spanier haben es ja auch gemacht. Die haben sich zurückgezogen. Die Spanier sind eine Ballbesitzmannschaft. Und wenn ich sehe, ich sage es Woche für Woche, wie auf Thomas Tuchel eingeprügelt wird, das ist doch absurd von Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten, weil sie selber in einer ähnlichen Situation waren. Und wenn selbst Spanien das nicht schafft, dass Argentinien dann eben keine Chance mehr hat, dann ist es für mich völlig logisch, dass es England, die am Ball nicht so stark sind, auch nicht schaffen. Und was ist das, Marco? Ist das, sind einfach die Engländer, die da mit noch größerer Freude auf einen deutschen Trainer hinhauen? Oder sehe ich da was komplett falsch?
Sag einfach ja.
Ja. Ich glaube, es ist ein Punkt, was wir häufig, leider Gottes, viel zu häufig vergessen. Es ist Sport. Also wir versuchen immer alles dann in dem Moment vielleicht negativ zu sehen, weil es den Engländern passiert ist, weil es übrigens auch den Ägyptern passiert ist. Die haben 2-0 geführt, so gefühlt 10 Sekunden vor Schluss, ne? Und mussten dann noch in der regulären Spielzeit 3 Gegentore hinnehmen. Es ist der Sport tatsächlich. Und es ist dann einfach, was sich so viel im Kopf abspielt. Und wenn du, wann ist das Tor gefallen? 106. glaube ich, ne, bei den Spaniern, zum 1-0.
Ja, 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 ja.
Du rennst 106 Minuten plus noch Nachspielzeit der ersten Hälfte und Nachspielzeit zweite Hälfte an, also wahrscheinlich 115 Minuten, rennst du an, mit der Kontrolle, mit bloß nicht in Panik verfallen, was die Spanier halt überragend machen, ne? Die verfallen halt nicht in Panik. Und du rennst an und dann triffst du endlich zum 1-0. Und dann ist es der Sport, und wir haben das ja so häufig schon erlebt, bei dominierenden Mannschaften noch und nöcher, dann pustest du einfach durch. Ja, dann du weißt, eigentlich darfst du es nicht tun, gegen die schwächste Mannschaft ever. Auch im Pokal haben wir das erlebt, DFB-Pokal. Erste Runde, wo dann der Favorit sich so schwer tut und alles dominiert und hat 180% Ballbesitz, schießt dann das 1-0 und sagt, oh Gott sei Dank, endlich mal ist einer reingegangen bei all dem Aufwand. Und dann gibt's halt eine Phase, wo du ein bisschen weniger machst. Das ist der Sport, das ist der Kopf. Und ich finde, dann draufzuhauen, und in England ist es ja passiert, ich glaube, dass man, weil ich bin nie Nationaltrainer gewesen oder Bundesliga-Trainer, aber du hast von außen, da versuchst du alles, aber du kommst nicht ran, glaube ich, an die Spieler, weil alle halt genau dieses Gefühl möglicherweise haben. Das ist für mich eine Erklärung, ne, dass das so vielen Mannschaften einfach passiert ist, gerade gegen Argentinien, was sehr auffällig war. Ja. Und plötzlich haben die eine Ecke, dann noch eine Ecke und schießen die Bälle nach vorne, weil du eben nicht mehr so komplett da bist in dem Moment. Und dann kann schnell so ein Moment auch mal wegkippen. Und dann bist du plötzlich ja in so einer Zitterphase drin. Ich finde, das ist der Sport, der es mit sich bringt.
Und bei den Argentiniern kommt, glaube ich, dazu, das, was man halt nicht greifen kann. Diese Fanbase auf den Rängen. Auf einmal entsteht da Energie im Stadion und der kann sich niemand entziehen.
Genau.
Also, ja, wir kennen sowas ja von den ganz großen Kultstätten, nehmen wir mal Anfield und so weiter und so fort. Da ist auf einmal Energie in der Luft, die du nicht greifen kannst. Und das war schon eine Qualität der Argentinier, den Hebel umlegen zu können. Und auf Thomas Tuchel, völlig lächerlich aus meiner Sicht die Kritik. Das ist halt im Nachhinein, was wäre gewesen, wenn. Also er macht ja erstmal, er guckt es sich ja an Und ich glaube, das Entscheidende war, dass selbst diese Trinkpause, die 3 Minuten, er wird ja auf seine, mit Engelszungen wird er ja auf die Mannschaft eingeredet haben, rausschieben. Sie haben eigentlich ja mit Bellingham und Rice, haben sie ja 2 Leute, die sind ja perfekt in der Balleroberung und Umschaltspiel. Es passierte nicht. Und dann hat er sich 3-4 Minuten noch weiter angeguckt und so ein Rashford einzuwechseln, das wäre der nächste lose Phasen gewesen, wo kein Ball hinkommt. Er hat es ja selber erklärt. Und dann war die einzige Möglichkeit, weil die Mannschaft irgendwie nicht, es einfach nicht mehr geschafft hat, rauszukommen. So, dann müssen wir halt den 2-Meter-1-Mann bringen, Dan Byrne. Und der verliert dann auch jedes Kopfballduell gegen 1,75-Stürmer. Es war ja skurril. Ich habe auch ehrlich gesagt ganz selten ein Spiel gesehen, wo eine Mannschaft in Führung liegend auf einmal wirklich implodiert. Also das, was Marco da gesagt hat, stimmt ja total. Aber es war eigentlich überhaupt kein Anzeichen dafür, dass es in dieser Partie passiert. Das war das Seltsame, dass dieses Phänomen selbst den Engländern, die trotz aller Widerstände, was ich eben sagte, mit diesen Provokationen, also das gab es ja gar nicht, ich glaube, Paredes hat nicht mal gelb gesehen oder sowas, also der hätte 4 sehen müssen, trotzdem sich durchgebissen haben, in Führung gehen und dann ist es abgeschnitten. Also das habe ich wirklich in der Form ganz selten gesehen.
Ja, es ist ganz spannend manchmal, diese Dynamik, die entstehen kann. Und
obwohl es halt jeder weiß, weißt du, ich hab erwähnt, dass ich das Spiel gegen die Schweizer gemacht habe. Und ja, ein bisschen anders war es natürlich, weil die Schweizer in Unterzahl agiert haben. Ne? Aber es war ja vorher schon zu sehen, es war dann auch gegen England zu sehen, als diese Phase halt plötzlich aufkam. Und dann hast du gemerkt, auch welchen Unterschied Messi ausmachen kann in der Mannschaft, wenn eine Mannschaft so tief abgesunken ist, wie Ägypten, wie die Schweiz, natürlich aus Gründen die Schweiz, wie die Engländer, die dann implodiert sind, wie Uwe so schön sagt, oder auch wie die Spanier dann hinten raus, weil sie irgendwie so durchgepustet haben, Gott sei Dank haben wir das 1-0 gemacht, plötzlich bekommt Messi immer mehr Bälle, ne? Der war in allen Spielen so lange nicht zu sehen, hat, glaube ich, in den Phasen, wo er nicht zu sehen war, vielleicht 5 Ballkontakte gehabt. Und plötzlich kriegt er immer mehr und kann etwas machen mit dem Ball. Und er kann mit der Mannschaft etwas machen, weil er plötzlich im Spiel war. Und dann kann es schnell gefährlich werden. Obwohl das ja jeder gesehen hat vorher schon, haben es dann die Nationalmannschaften danach immer erwischt. Das ist vollkommen skurril gewesen. Also das war eine wiederkehrende Erscheinung in den Spielen, die war hochinteressant zu beobachten.
Und ich glaube, bei den Engländern. Der könnte einer werden, aber ich glaube auch, dass bei den Engländern dann irgendwann, die waren einfach auch müde. Ja, also
ja, okay. Die letzten 10 Minuten, ja. Ja,
also die müssen nach Mexico City mit allem drum und dran, dann sind sie in Miami gegen Norwegen, was absolut ein extrem schwieriges Spiel war. Ja, und dann drücken, und da haben sie ja angedrückt, die Argentinier, und das ist ja dann natürlich, es gehören immer 2 dazu. Ja, klar, die eine Mannschaft muss sich ein bisschen zurückziehen, damit Argentinien so spielen kann, wie sie dann gespielt haben. Aber dass sie es können, das war natürlich dann trotzdem gut.
Ist auch eine Qualität, dass sie es konnten, ne? Das muss man auch sagen, ne? Wenn sie immer hinten alles da versuchen zu provozieren und zu verteidigen und keine Ahnung, und alles läuft irgendwie gegen sie. Und dass sie dann eben trotzdem in diese Phasen reinkommen können noch, das zeigt ja auch eine große, auch Mentalität, ne, eine große Stärke vom Kopf her. Das ist schon stark, muss man sagen. Das war schon echt gut.
Und Jens, also ich gerade bei Harry Kane hat man es gesehen. Also dieser Reisestress, diese Spiele, teilweise wirklich entweder Höhe oder Hitze, das ist ja meist bei diesen 90-Kilo-Körpern. Es schlägt natürlich mehr rein, als wenn du irgendwie 70 Kilo hast und noch ein bisschen leichtfüßiger bist. Und Harry Kane war die letzten Partien, also Viertel- und Halbfinale, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt in den beiden Spielen einen Torschuss hatte. Also er war nicht mehr auf dem Top-Level, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Und der fehlte dann natürlich auch definitiv als Faktor, den man einfach eingepreist hat und der dann nicht eingelöst wurde.
Ja, Max Eberl hat das sehr genau gesehen und sondiert schon den Markt, ob es einen gibt, der Harry Kane kaufen möchte. Nein. eine Sache.
Das ist überhaupt keine Kritik. Also das ist ja auf
es ist ja logisch.
Dieser Reisestress, Höhenluft, Mexiko und so weiter und so fort, ist ja nachvollziehbar, dass es bei so einem Spieler irgendwann auch mal zu Ende ist. Ich meine, der hat auch seine 70 Pflichtspiele dieses Jahr gemacht, ne?
Ja, und irgendwann ging das halt bei der BM so, weißt du, am Anfang in der Gruppenphase hast du gefühlt 2 Wochen Zeit gehabt zwischen den Spielen, ne, um sich zu regenerieren, um zu reisen. Und hinten raus wurden die Abstände ja immer kleiner, ne? Also es waren ja, ging ja bis auf 3 Tage nur noch, ne? Und dann hast du noch Reisestress und so weiter und Zeitverschiebungen oder Wetterverschiebungen, keine Ahnung. Das war ja auch interessant, ne? Also du hast vorher 6 Tage gehabt und plötzlich wurde es immer weniger in der K.O.-Runde. Völlig skurril.
Können wir ein Wort noch verlieren zu den erfolgreichen Verhandlungen, die der DFB mit sich selbst geführt hat, um jetzt offenbar Jürgen Klopp ans Ruder zu lassen, was ich eine spannende, wahrscheinlich gute Option finde. Aber wenn wir die Spanier angesprochen haben, Uwe, diese Idee, dass man eben ein Spielsystem hat, und das hat ja, da muss ich den englischen Pundits wieder recht geben, ja, weil die auch danach gefragt haben, what is our identity? Weil die Engländer wissen es ja auch nicht. Früher mal hätte man gesagt, okay, das ist dieses Kick and Rush, das relativ einfach auszurechnen war, aber wenn es mit Power kommt, schon erfolgreich. Braucht der deutsche Fußball eine eigene Identität?
Weiß ich nicht. Also ich bin immer mit diesen Identitäten, also die Spanier sind da schon anders. Also diese Identität hast du ja automatisch ein bisschen. Ich glaube, das Problem ist eher, dass die ursprüngliche traditionelle Identität der Deutschen, die ist verloren gegangen. Dass man also im Endeffekt so gefühlt immer 5 Kilometer mehr läuft als der Gegner. Dass man aggressiv dran ist. Ich glaube, das ist so ein Überhang noch von Jogi Löw, nachdem er Weltmeister wurde, dass man den FC Barcelona als deutsche Nationalmannschaft also ein bisschen imitieren und kopieren wollte und sich daran orientiert hat, an diesem Ballbesitz, Fußball und so weiter und so fort. Ich glaube, wir haben Potenzial, wir haben echt gute Leute, die dummerweise in dieser WM teilweise gar nicht stattfanden. Und ich denke mal, entscheidend wird einfach sein, die Ansprache in der Kabine, die einfach so, was ich vorhin sagte, mit Mindset, ja, welchen Fußball wollen wir spielen? Und dass ich absolut unzufrieden sein muss, wenn der Gegner mehr Zweikämpfe gewinnt als man selbst. Auch der Zug zum Tor. Wir haben ja als sozusagen Benchmark Matthäus 1990 Jugoslawien. So eine Aktion einfach mit Dynamik mal losmarschieren und den Abschluss suchen. Das fehlt mir. Das fehlt mir beim Musiala, das fehlt mir beim Wirtz. Einfach diese Gradlinigkeit, die den deutschen Fußball mal ausgezeichnet hat, die kannst du wieder einkriegen. Es gibt nichts Geileres, als ein Tor zu schießen, denke ich mal. Und ich glaube, dass Jürgen Klopp, ich meine, wer soll es sonst machen? Also, jeder andere Trainer wäre dann ja die B-Lösung schlechthin gewesen. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass er genau diese Emotionalität, die so viel auslösen kann, dass er die halt freikitzeln kann und wir einfach einen anderen Fußball sehen. Ob du dann bei den Turnieren dann entscheidend weiterkommst, aber die Art und Weise des Auftretens wird sich ändern, da bin ich eigentlich recht optimistisch.
Marco, du warst ja auch im Team von Magenta, was nicht heißt, dass du in die Trainingsbücher von Jürgen Klopp reingeschaut hast, aber du als BVB-Kenner, Thomas Wagner hat letzte Woche Lukas Piszczek als Beispiel gebracht, wo er gesagt hat, okay, genau das erwartet er sich für die Nationalmannschaft, dass Klopp Spieler dazu bringt, dass sie überperformen. Und die Frage für mich ist nur, kann man das auch machen, wenn man mit der Nationalmannschaft deutlich weniger Zeit hat als mit einer Vereinsmannschaft?
Ja, ich habe das schon gesagt, es soll jetzt keiner erwarten, Jürgen Klopp kommt, der legt die Hand auf, ne, und wir werden in 2 Jahren Europameister und in 4 Jahren dann wieder Weltmeister. Also so einfach ist natürlich jetzt das alles nicht. Uwe hat es gerade gesagt, was er natürlich herausragen kann, ist die Emotionalität natürlich wieder nach oben fahren. Ne? Das hat er überall auf seinen Verein, bei seinen Vereinsstationen bewiesen. Auch für Jürgen Klopp ist es jetzt neu, Nationaltrainer, ne, zu sein. Das ist auch erstmal eine Umstellung für ihn, nicht die tägliche Trainingsarbeit zu haben, sondern jetzt die Nationalspieler erstmal zu nominieren, zu suchen, wer passt eventuell, viele Gespräche zu führen und dann hast du sie. Ist ja jetzt ein bisschen verändert, der Zyklus bei den Lehrgängen und denen dann in dieser Kürze der Zeit halt vieles mitzugeben. Und ich glaube, erstmal geht es eben genau darum, an der Emotionalität ein bisschen zu schrauben. Trainingsinhalte werden dann peu à peu kommen, aber auch das wird ein bisschen Zeit brauchen. Deine Eingangsfrage war ja so ein bisschen Identität. Ich bin auch sich so der Freund, was ist denn Identität? Wir haben einfach, das sehen wir ja in den vergangenen Jahren immer wieder. Ich meine, wir sind vor gar nicht allzu langer Zeit noch U17 Weltmeister geworden. Also haben wir ja durchaus Talente. Die U21 ist sehr erfolgreich gewesen. Die U19 stand jetzt im Finale der Europameisterschaft. Da kommst du auch nicht einfach so rein, wenn du ganz schlecht bist. Was wir einfach brauchen, und die Ausbildung findet hauptsächlich in den Vereinen statt. Das ist einfach so. Das wird auch erstmal so bleiben. Die Jungs brauchen Spielzeit, das ist einfach so. Die brauchen Spielzeit, um sich auf diesem Seniorenniveau zu entwickeln, ja, festzubeißen. Wir haben über Spanien gesprochen, guck dir die Jungen an. Die spielen halt in den Clubs, übrigens auch beim FC Barcelona spielen sie. Bei Real jetzt weniger, aber sie haben mit jungem Alter schon sehr, sehr viele Pflichtspiele absolviert. Ein Marokkaner, ein Top-Talent, Boadi, der spielt in Lille schon über 100 Pflichtspiele. Der ist 18. Ob das jetzt immer gesund ist, das müssen wir mal sehen, wie er sich weiterentwickelt. Vielleicht reichen ja auch 60, aber trotzdem, sie brauchen Spielzeit. Und von den U17 Weltmeistern, ja, einige haben selber einen Höhenflug gehabt, weil sie denken, das bin ich schon einer. Aber einige finden gar nicht statt, weil sie vielleicht alle 3 Spiele mal eingewechselt worden sind. Also darum geht's ja auch, die Jungen spielen zu lassen. Und dann kommt immer das Argument, ja, aber wir haben ja auch irgendwie Ziele in der Bundesliga, ne? Es gibt ja gar keine Zeit mehr für die Jungs, sich zu entwickeln. Und das ist ein Grundproblem tatsächlich, dass natürlich der Erfolg des Vereins immer noch über allem steht. Und Hauptsache, wir qualifizieren uns für die Champions League. Und das ist halt ein schmaler Grat, ich verstehe das. Aber die Jungs brauchen Spiele. Sie brauchen Spiele. Sonst haben wir Ausnahmetalente, ja klar, wie Flo Wirtz oder vielleicht wie Jamal Musiala, aber mehr ist dann ja auch nicht.
Naja, Lennart Kahl, ne?
Lennart Kahl, ja, sorry, ja gut, der jetzt dabei war bei der WM.
Das ist schon witzig, dass ein 18-Jähriger wirklich ein unglaublicher Hoffnungsträger sein dürfte
in
der nächsten Zeit. Weil, wir haben den Namen vorhin schon gehabt. Ich will das gar nicht, eigentlich sind ja solche Vergleiche schrecklich. Ja. Aber ich habe die Art und Weise des Abschlusses von Lennart Kahl, erinnert mich total an Leo Messi. Der trifft die Ecken. Und da geht's gar nicht um Härte des Schusses oder sowas, sondern einfach, der ist präzise. Aber den will ich jetzt gar nicht überfrachten. Du hast recht, Marco. Diese Jugendarbeit, was man überdenken sollte, ein ganz einfacher Fakt. Das ist in allen Jugendmannschaften bis U19, dass nur 20% der Spieler Nationalspieler werden, die in der zweiten Jahreshälfte geboren werden. Das kann ja nicht sein. Das müsste ja eigentlich vom Talent her, müsste das ja 50-50 sein. Aber wenn du das Pech hast, im November oder Dezember geboren zu sein, da wird es ja jahresmäßig gemacht, da hast du bedeutend schlechtere Chance, weil das halbe Jahr körperliche Entwicklung auch die Nationalmannschaften müssen dann sagen, nein, das müssen wir hinten anschieben. Wir müssen da wirklich den Blick entwickeln, wer ist noch außergewöhnlicher als die Außergewöhnlichen. Und das kann ja auch einer sein, der mal eben am 31.12. geboren ist. Absolut. Und den darf ich ja nicht hinten rüberfallen lassen. Und das Zweite, das sollte ich nochmal zurückgehen, das wird sich, glaube ich, unter Jürgen Klopp ändern. Also wenn irgendwas deutsch war, ich habe jetzt nochmal mit Identität, ist die Bereitschaft, den Schritt für den anderen zu machen. Diese ganz einfache Basic-Nummer im Fußball und damit was verkörpern, was rüberbringen und was Identität mit dem Land und das, was wirklich Nationalmannschaft bedeutet, ich will nicht mit Stolz kommen, aber dieses Gefühl, ich mache den Schritt für einen anderen, das ist ja die Legende 54 und so weiter und so fort. Da war von den 48 Mannschaften, war Deutschland unter den Flop 5. Da kam nichts rüber an Engagement und einfach so, da war so Nico Schlotterbeck war der Einzige, der fehlte dann dummerweise verletzt, der sowas richtig ausgestrahlt hat. Ansonsten war das so, als ob Bundesliga 13. Spieltag, wir machen unseren Job.
War das bei Österreich anders? Diese Frage stelle ich in den Raum und werde sie dann später mit Daniel Kulowitz von Ö3 klären. Für den Moment bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Uwe Morawe und bei Marco Hagemann. Ich wünsche euch beiden einen schönen Sommer. Ich hoffe wirklich, dass in diesem Sommer ich A, mit Uwe den Tourmalet raufradle, eher unwahrscheinlich, aber B, vielleicht endlich mal mit Marco Hagemann auf einem Paddlecourt gemeinsam stehe. Das wär's. Danke euch beiden. Kurze Pause in der Big Show 771.
Ciao.
Hi, hier ist Carlo Trainer und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und das hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
Kleines Interludum, möchte ich sagen, von der WM weg. Kevin Keegan hat, glaube ich, 1982 bei der WM gespielt. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber Kevin Keegan ist in den letzten Tagen gestorben. Und wer besser als Thomas Wagner könnte die passenden Worte für The Mighty Mouse finden.
Ja, mein lieber Jens, ich bin in der Tat sehr, sehr traurig, dass ja eigentlich mein erstes Fußballidol Kevin Keegan gestorben ist. Ich habe ihn das erste Mal in der Saison 77-78 spielen sehen in der Bundesliga. Damals in den Spielen, ich meine in Köln und in Gladbach. Ich weiß, mit welcher Begeisterung mein Vater über ihn gesprochen hat. Man muss sich das ja vorstellen, dass es eine ganz andere Zeit war und du halt nicht auf YouTube und sonst wo immer die ganzen großen Aktionen und die ganzen großen Stars sehen konntest und dass jemand vom FC Liverpool, der damals schon mit das Maß aller Dinge war, zum HSV gewechselt ist, hat damals die ganzen Ambitionen gezeigt, die der HSV noch unter Dr. Peter Krohn und Rudi Gutendorf hatte. Man muss dazu sagen, dass er in seiner Zeit in Liverpool Meister geworden ist, Pokalsieger, zweimal den UEFA Cup gewonnen hat und den Europapokal der Landesmeister. Damals leider gegen Borussia Mönchengladbach. Und dann kam er zum HSV und er ist im ersten Jahr eigentlich überhaupt nicht angekommen. Es gab irgendwie noch nicht die richtige Chemie zwischen ihm und den Mitspielern. Der HSV ist mit einer total gut verstärkten Mannschaft als amtierender Europapokalsieger bei den Pokalsiegern nur, glaube ich, Zehnter in der Bundesliga geworden. Und als Günter Netzer sein Amt angetreten hat, zur Saison 78-79, kam Kevin Keegan auf ihn zu und hat gesagt, wir müssen gar nicht reden, ich muss einfach nur weg hier. Günter Netzer hat das nicht zugelassen, hat die Mannschaft umgestaltet, ist mit Kevin Keegan deutscher Meister geworden. Die erste Bundesligameisterschaft für den HSV, der schon drei zuvor vor Gründung der Bundesliga gewonnen hatte, mit einem überragenden Kevin Keegan, der dann im Jahr 78 und 79 zweimal zum Europas Fußballer des Jahres gewählt worden ist mit dem Ballon d'Or. Und ich kann mich noch erinnern, am Ende der Saison oder im Winter, der Übergang dann 78, 79, da war im Volksparkstadion alles verschneit. Branko Sebec, der knallharte Trainer, hat die Mannschaft die Spielfläche freiräumen lassen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie hoch der Schnee da war. Und dann hat Kevin Keegan in den Schnee geschrieben, ich bleibe. Und als ich das gesehen habe in der Zeitung, da weiß ich noch, da war ich so glücklich. Ja, Wahnsinnstyp. Er hat auch tatsächlich in der Showbranche ist er aufgetreten, hat mit seinem Song Platz 10 in den Charts erreicht. Er war wirklich ein richtiger Superstar, ein Klemmerboy. Ganz viele Jungs hießen Kevin einfach zu der Zeit in Deutschland. Viele hat er inspiriert beim Dribbeln auf der Wiese. Alle wollten so sein wie Mighty Mouse. Ein unfassbar geiler Typ. Und das sagen halt alle, mit denen man sich unterhält. Ich habe mit Bernd Wehmeyer darüber gesprochen, ob ein Horst Rubech, ob ein Felix Magath. Die haben alle gesagt, das war Wahnsinn. Der kam dahin, die Leute haben ihn geliebt. Der hat jedem ein Autogramm gegeben. Der war so freundlich und offen. Also ein echter Gentleman, ein Publikumsliebling und unfassbar beliebt in der Mannschaft und einer, der auch immer Sportsgeist hatte, ob er mit einem Golfset vom Mannschaftshotel über den See den Ball geschlagen hat oder ob sie auf dem Weg zum Trainingsplatz, damals noch in Ochsenzoll, immer in Mülltonnen geschossen haben, durch Zäune, immer Wettkampf. Und irgendwann hat er mal einen Ball geschossen, hat Branko Sebeč, der wirklich ein knallharter Schleifer war, hat er am Kopf getroffen, ist umgefallen wie eine Bahnschranke. Und dann haben die Spieler gesagt, jeden anderen hätte der umgebracht, der Sebeč. Bei ihm hat er nur den Kopf geschüttelt und es ging weiter. Tolle Geschichte. Ja, und ist dann mit dem leider verlorenen Europapokal der Landesmeister Endspiel gegen Nottingham Forest unglücklich verloren. 1980 ist er dann nach 3 Jahren vom HSV gegangen, ist zurückgewechselt nach Southampton, hat dann später noch in Newcastle gespielt. In der Nationalmannschaft war seine Ära leider nicht so von Erfolg gekrönt. Er hat 82 verletzt das Turnier begonnen und ist dann in der Zwischenrunde wegen des schlechteren Torverhältnisses, ist dann in der Zwischenrunde an Deutschland gescheitert, weil sie im letzten Spiel gegen Spanien nun unentschieden gespielt haben. War dann später noch Nationaltrainer mit England. Da ist er 2000 bei der EM ausgeschieden. Aber für mich als HSV-Fan wird er immer, also ich habe natürlich Uwe Seeler nicht mehr aktiv spielen sehen, aber das ist der größte HSVer. Aber wie habe ich es dann im Post auch geschrieben, jetzt wird Kevin Keegan wahrscheinlich im HSV-Himmel mit Uwe Seeler, mit Ernst Happel und mit Hermann Rieger über Fußball diskutieren und zocken. Wirklich ein einzigartiges Aushängeschild und einer, der viele Menschen, das kann man glaube ich so sagen, glücklich gemacht hat.
Hi, hier ist Ritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Es ist die Big Show 771 und Michael Körner ist zurück aus dem Urlaub. Warum weiß ich das? Weil er vergangene Woche mit Jan Lüdecke beim Mittagessen war. Guten Morgen, lieber Michael. Was isst man mit Jan Lüdecke? Ich stelle mir da nichts anderes als ein Brathändel mit Pommes vor.
Das ist so nicht ganz... Also tatsächlich, das ist sehr kurios, dass du das, dass du Brathändel mit Pommes sagst, weil es gibt im erweiterten Kreis von Jan... Also der nähere Kreis, muss man sagen, jemanden, der jeden Dienstag Brathendl mit Pommes isst und dazu seine Freunde mit einlädt in seine Wohnung. Ich weiß nicht, ob ich den Namen hier nennen darf, weil er ist
nicht
bekannt. Aber es ist sehr, sehr nett, sehr, sehr kultig. Nee, wenn man mit Jan essen geht, geht man immer gut essen.
Ja.
Also man isst nie Schrott, weil... er sehr viel von Essen versteht und ihm gutes Essen wichtig ist. Ich glaube, das darf ich soweit sagen. Und wir haben in dem Fall eine kleine, kultige Fischkneipe in Sendling. Mhm. Also direkt neben der Großmarkthalle. Das ist wirklich, ich weigere mich fast, dieses Wort zu nennen, aber das ist tatsächlich ein offizieller Geheimtipp in München. Und ja, kann ich anders sagen. Und da haben wir tatsächlich nicht nur wir beide, wir waren, glaube ich, zu dritt sogar, was gegessen. Ja. Also die haben sowas wie einen Fischdöner. Dafür sind die
bekannt. Nein, okay. Ja. Döner macht mir immer ein bisschen Angst, weil ich denke, die hauen mir da eine Zwiebel rein und ich mag keine rohe Zwiebel, aber vielleicht sollte ich...
Also das fängt mir schon nicht gut an, dieses Gespräch. Zwiebeln sind das A und O von
Nein. Also ich gestehe ja zu, dass Zwiebeln möglicherweise gesund sind. Das gebe ich, aber ich brauche keinen rohen Zwiebel. Ich brauche Zwiebel meinetwegen in einer schönen, auch vegetarischen Bolognese. Da ja, zum Binden einfach.
Aber was ist denn aber, mit roten Zwiebeln in einem griechischen Salat, in diesem Bauernsalat mit Feta, Tomaten und Gurken und Oliven? Da müssen rote Zwiebeln rein.
Ja, das gebe ich dir gerne, aber ich esse diesen Salat dann halt nicht, wenn rote Zwiebeln drin sind. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Okay, brauche ich jetzt nicht so zwingend. Jan Lüdecke, das möchte ich noch sagen. Du bist wahrscheinlich auch schon in den Genuss gekommen, aber ja auch jemand, der fantastische Lebkuchen backt um die Weihnachtszeit herum. Hast du schon?
Ja, das ist eines seiner absoluten outstanding Dinge, die er produzieren kann. Er ist ein herausragender Lebkuchenbäcker. Ja. Dafür ist er tatsächlich in unseren Kreisen auch sehr beliebt, weil er dann schon ab Mitte September, so früh ist es nicht, aber viel später ist es auch nicht, weil er relativ früh anfängt, sich in diesen Lebkuchenrausch zu stürzen. Sehr, sehr köstliche Lebkuchen tatsächlich. Aber auch da muss man sagen, die Zubereitung und die Qualität der Zutaten, ich darf viele Sachen nicht verraten, die er da macht, aber das, allein das ist schon sehr aufwendig und sehr, es ist kein Wunder, dass es gut schmeckt, sagen wir so.
Okay.
Aber
es ist fantastisch. Ich brauche wieder mal deinen Rat, Michael. Es ist nicht der väterliche Rat, weil wir sind ja quasi derselbe Jahrgang. Ich brauche den Rat des schlaueren Bruders, möchte ich sagen. Ich hätte heute Abend die Chance, einfach weil ich Zeit habe und weil ich mal nicht arbeiten muss heute Abend, hätte ich die Chance, mir die Odyssee anzuschauen im Kino.
Ah, okay.
Ich habe aber so einen Matt Damon Overkill. Ich ertrage es nicht. Warum muss Matt Damon hier, also nichts gegen ihn persönlich, vielleicht ist er ein netter Kerl, aber ich sehe eben nicht die Figur, die er spielt, sondern ich sehe nur noch Matt Damon, egal in welchem Film er mitspielt. Ich sehe nur, hast du auch solche Schauspieler und soll ich es mir trotzdem anschauen?
Also tatsächlich ist Matt Damon einer der, wo ich auch denke, okay, der hat an Unterbeschäftigung leidet der nicht. Der taucht schon in sehr, sehr vielen Filmen auf. Es fällt mir immer schwer, Schauspieler in Rollen, also Serienschauspieler, die man über die sich Jahre daran gewöhnt hat, dass sie plötzlich in einem Boxoffice-Film mitspielen. Also der John Krasinski zum Beispiel hat jetzt irgendwie so einen Film, der bei Amazon Prime lief, da mussten wir immer Werbung für machen während der NBA-Übertragungen. John Krasinski in sowieso bei Prime. Und das ist ja der Typ, der den Jim bei The Office gespielt hat.
Okay, ja.
Der einer von den, die über, weiß ich nicht, 12 Jahre da diese The Office, dieses amerikanische The Office gespielt haben. Ja. Und den kann ich in keiner anderen Rolle sehen. Also das ist so. Wenn ich den, der weiß, es ist so ein Thriller-Gedöns-Spannungsding und wenn der da als irgendwie Detektiv durch die Gegend läuft und Menschen umbringt oder festnimmt, dann
kannst nicht ernst nehmen.
Verstehe ich nicht. Das kann ich nicht. Und dass ich so einen Overkill hätte, würde ich sagen, bei eigentlich eher nicht. Wobei Matt Damon ich sehr oft sehe, weil ich habe teilweise nicht alle Tassen im Schrank, sage ich jetzt wirklich ganz ehrlich. Es gibt nämlich einen Werbespot, den ich einmal am Tag eigentlich sehen muss. Und da spielt Matt Damon mit. Und zwar mit
aber nicht der Dunkin' Donuts. Ah, nee, den kenne ich nicht.
Mit David Beckham und das ist die Werbung von dem belgischen Bier Stella Artois, am Anfang das ältere Paar, David Beckham ist ihr Sohn, sitzt gegenüber und sie beichten ihm, dass sie noch ein anderes Kind haben, das auch David heißt. Und den hat er aber nicht kennengelernt, dieser David Beckham. Und dann, er fragt dann halt nur, wie heißt der denn? Ja, wir haben ihn The Other David genannt. Und das ist halt den Besuch da dann. Ich will es nicht spoilern, aber man kann sich vorstellen, dass es sich um Matt Damon handelt, der den anderen David spielt. Und dieser Werbespot ist komplett brillant. Also von A bis Z. Und der ist so gut. Also den muss ich einmal, also mindestens einmal die Woche auf jeden Fall, eher häufiger, weil ich muss ja nur draufklicken. Und da kann ich Matt Damon nicht oft genug sehen, weil das wirklich einfach unfassbar lustig ist. Ich liebe diesen Werbespot.
Nein, ich glaube auch, dass er so komplett gechillt ist. Man sieht ihn ja manchmal auch in Talkshows und das ist alles super und er kann super Geschichten erzählen. Aber er hat halt, das Gleiche ist mit Tom Hanks, ja? Tom Hanks, ja, tut mir leid, ich sehe immer Tom Hanks.
Wenn du dir Odyssee anschauen willst, ich habe gestern einen meiner Lieblingsgeschichtspodcasts gehört und der eine Host sagte, ja, er hat jetzt auch Odyssee gesehen und er hat sich vorher nochmal das Buch durchgelesen. Denn das ist die ganz große Herausforderung. Die meisten werden in diesen Film gehen und den Hintergrund dieser Geschichte gar nicht kennen. Ja, also was macht denn dieser
Odyssee? Es ist sehr lang her. Es ist sehr lang her, dass ich das in der Schule durchgenommen
und diese
habe.
Diese historische Einordnung, ist das überhaupt wahr? Ist das passiert? Und woraus ist es entstanden? finde ich, ganz ehrlich, nur sollte man im Vorfeld sich noch einmal zu Gemüte führen, weil ansonsten ist das ja wahrscheinlich einfach nur so ein riesen Historienspektakel. Und da läuft einer rum, der aussieht wie Matt Damon, aber was das genau bedeutet, weiß niemand. Da bin ich dann auch, also bevor ich den Film sehen würde, würde ich mir auch diese Grundzüge nochmal reinziehen. Und zweitens, ich würde aber auf jeden Fall reingehen, heute Abend an deiner Stelle, wenn es sich um ein Original-IMAX-Kino handelt, wo man den sehen kann. Es gibt in Deutschland nur 6 Kinos, wo man den sehen kann. Und ich glaube, europaweit diese Original-IMAX-Kinos, wo der also wirklich im Original-IMAX läuft, gibt es, glaube ich, in ganz Europa auch nur 5. Also in Deutschland, in Sinsheim, das kommt wohl der Sache ziemlich nah, aber du kannst ja, wenn du das volle Erlebnis haben willst, musst du ja in so ein spezielles Kino gehen und die gibt es halt so gut wie gar nicht. Ne?
Sinsheim hat Dietmar Hopp also dieses Kino gekauft.
Ja, der Autor des Artikels war auch überrascht. Sie werden es nicht glauben, wo das beste IMAX-Kino in Deutschland steht, nämlich in Sinsheim. Und ich so, okay, das könnte mit Hopp zusammenhängen, dass das einfach bei ihm im Keller ist und er sich das Ding hat bauen lassen vor seiner Villa oder in seiner Villa. Es ist diese technische Geschichte des Films ist ja auch faszinierend, also auch eine unfassbare Ressourcenverschwendung. Also ich weiß nicht, ob das wirklich wert ist, da so einen Aufwand zu betreiben, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man das in einem Originalkino sieht, einem da wirklich auch die Ohren wegfliegen.
Ja, also ich habe mit Christopher Nolan, dem Regisseur, natürlich null Probleme, muss aber nach wie vor sagen, dass ich Tenet aus dem Jahr 2020 5-mal gesehen habe und doch immer nicht verstanden habe.
Ja.
Also Inception tue ich mir auch schwer. Mhm. Oppenheimer habe ich verstanden, fand ich gut. Fand ich auch nicht zu lang, ehrlicherweise. Manche Leute sagen ja, wenn da so verschiedene Erzählstränge sind auf verschiedene Zeitebenen, fand ich sehr gut. Und ich werde es heute tun. Ich glaube, ich werde es tun, aber leider nicht im IMAX-Kino, sondern im traurigen Kitzbüheler Kino. Aber trotzdem.
Aber immerhin mit einer vernünftigen Leinwand, oder ist das eher so Programmkino 80er-Jahre?
Nee. Also wenn es im großen Kino ist, und davon gehe ich aus, wenn es nicht im großen Kino ist, dann gehe ich nicht hin, dann ist es eine vernünftige Leinwand. Ich habe dort Avatar in 3D gesehen, und zwar den ersten Avatar. Und so platt das auch ist von der Geschichte her, aber es war großartig.
Ja. Also dann viel Spaß. Und nicht vergessen, vorher noch mal kurz nachzublättern, was hat dieser Homer eigentlich gewollt mit dieser Geschichte?
Ja. Sinsheim, was für eine Überleitung, Michael. Wir beschweren uns ja oft und natürlich auch zu Recht, dass der Fußball alles erdrückt in Deutschland, in der täglichen Wahrnehmung. Und da stimme ich dir natürlich zu 100% zu, solltest du das jemals gesagt haben. Aber ich muss auf der anderen Seite schon auch jetzt hier mal festhalten, nach dieser Fußballweltmeisterschaft, Fußball ist einfach alles in allem schon am allergeilsten, gerade so eine Weltmeisterschaft. Und lassen wir mal diesen ganzen politischen Scheiß nebenher. Aber wenn du siehst, wie einfach Sportler aus anderen Disziplinen, Formel-1-Fahrer, Tennisspieler, Basketballspieler meinetwegen, das ist halt dann doch noch das Wichtigste. Und wie würde Florian Illies sagen, so eine Fußballweltmeisterschaft, auch wenn sie 17 Wochen dauert mittlerweile, ist das letzte Lagerfeuer, wo sich die Nation versammeln kann. Außer man scheidet gegen Paraguay aus. Aber grundsätzlich würdest du mir dazu stimmen, dass es dann doch am Ende des Tages ein bisschen geil ist.
Also man kann über diese WM viele Dinge sagen, aber natürlich ist das für die FIFA ein großer Erfolg gewesen. Und ich muss auch selber eingestehen, dass ich am Anfang auch dachte, 104 Spiele, seid ihr alle komplett durchgedreht und so viele Nationen, die mitspielen. Also da wurde ich eines Besseren belehrt. Tatsächlich hat mich das auch irgendwo, ich war im Urlaub in der Zeit, also ich habe jetzt auch nicht so viel gesehen, aber eigentlich dafür, dass ich im Urlaub war, relativ viel, um ehrlich zu sein. Und ich war ja auch im benachbarten Ausland unterwegs, also in Frankreich, also wenn da Frankreich gespielt hat, wenn da die Belgier gespielt haben, da war ja auch immer viel los in den Kneipen und so. Das hat auf jeden Fall was, das macht was mit den Menschen. Wir können auch da wieder etwas weiter diskutieren, dass es manchmal mit den Menschen etwas zu viel macht, was da auf den Straßen passiert, was an Gewalt passiert, was die Spieler auf dem Platz vorleben, wenn die Botschaften zu politisch werden. Aber im Prinzip ist das eine Geschichte, die wirklich ja, ja über die Welt geht. Und wenn dann irgendwie bei den Kapverden die Spieler nach Hause kommen und da stehen 105% der Bevölkerung am Flughafen und holen die ab, das hat natürlich auch wirklich wahnsinnig viel Charme. Also das würde ich sagen, kann man als positiv vermelden. Man muss natürlich Infantino und die FIFA irgendwann auch mal einbremsen. Ne? Also was sich Infantino leistet, abseits von dieser Geschichte jetzt, Trump, gelbe, rote Karte, blablabla, natürlich gehört er irgendwo mal eingedampft und auch zur Rechenschaft gezogen. Aber die Idee, diese Weltmeisterschaft als weltumspannende Show so ein bisschen zu kreieren, hat halbwegs funktioniert. Die Diskussionen, die aufkommen, darf eine Halbzeitshow 29 Minuten dauern? Ist das nicht alles nur Kommerz? Trinkpausen sind eigentlich nur Werbepausen. Diese Diskussion soll man ja durchaus nebenher weiterführen. Aber ich glaube, man kann nicht, man muss sagen, so wie du es eigentlich gerade gesagt hast, der Fußball schafft dann eben Dinge, die andere Events nicht schaffen können. Ne? So ein Super Bowl sowieso nicht, weil der dauert einfach mal nur 3 Stunden und nicht 6 Wochen. Olympische Spiele meistens 14 Tage und die sind sehr oft mit Diskussionen auch befeuert, politisch, Doping, wahnsinnig viele Sportarten, man kriegt ja vieles gar nicht mit. Und ich muss ehrlich sagen, von diesen 104 Spielen habe ich bei jedem Spiel auch geschaut, wie es ausgegangen ist. Ja, also da gab es nie mal, bei Olympia kommt ja schon mal vor, Bogenschießen, 80 Meter, Bronze habe ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Aber das war bei der WM eigentlich nicht der Fall. Ich habe morgens den Breakfast Club geschaut um 7 Uhr, auch wenn ich im Urlaub war. Und habe mich natürlich auch an der Produktion erfreut, weil bei Magenta die Menschen, die das da produzieren, kommen aus dem Stall, für den ich ja auch arbeite, also die Firma Thingspool. Das ist hoch, hoch spannend gewesen, wie, was da auf die Beine gestellt wurde. Auch da lernt man als wahnsinnig viel, wenn man da halbwegs nah dran ist, wie das alles gemacht wurde. Spannende Zeit, aber man darf das Rad natürlich wie bei allem auf der Welt nicht überdrehen. Und ich glaube, wenn der Infantino es könnte, dann würde er immer weiter drehen. Nächste WM schon mit 64 Mannschaften, nochmal eine Woche länger, nochmal 20 Spiele mehr. Ich glaube, irgendwann muss man damit aufhören. Aber stimmt schon, also ich weiß, eine WM, die Deutschen, das Problem für die deutschen Fans ist, dass ihr Interesse zu 50% erloschen ist nach dem Aus gegen Paraguay. Da kann aber die FIFA nichts für. Das ist dann die deutsche Mentalität, dass man sich dann nicht mehr so eingrufen kann, wenn dann plötzlich nur noch Frankreich, England und die anderen Achtel- oder Viertelfinalisten spielen.
Geht's dir ein bisschen so wie mir, wenn ich diese Bilder sehe von großen Plätzen in Spanien meinetwegen, ja, wo unfassbar viele Menschen auf unfassbar engem Raum zusammenstehen, dass ich das als Bild mag, aber dass ich mir unter keinen Umständen vorstellen mag, dass ich dort mittendrin stehe. Über mehrere Stunden.
Ich kenne das ja vom Basketball, von den Arenen, speziell in Südeuropa, also in Belgrad und in Athen. So faszinierend das sein mag, wenn jetzt Partizan Belgrad oder wenn Roter Stern Belgrad spielen und da knapp 20.000 schon anderthalb Stunden vor dem Spiel singen und auch während des Spiels einfach da eine unglaubliche Atmosphäre herrscht. Mir ist das dahingehend zu, deswegen meine ich auch, da müssen Menschen, ich glaube, so weit sind wir aber nicht, gerade nicht die da mittendrin stehen, dass es Grenzen gibt. Also da werden natürlich auch Lieder gesungen, dann denken wir zu Hause, ah, das ist ja schön stimmungsvoll, aber da geht es halt im Wesentlichen darum, dass man die Mütter der Gegenspieler beleidigt oder dass man die russische Fahne aufhängt und dass man, es gibt da wenig Grenzen in der Emotionalität. Und das ist halt ein Riesenproblem bei allen, die sich so stark über Emotionen definieren, wo der Sport dann fast in den Hintergrund rückt. Da mittendrin stehen möchte ich auch nicht. Ich war schon mal in Belgrad bei so einem Spiel und finde es interessant, leicht beängstigend. Und eine Sache, die auch bei der WM mir wieder aufgefallen ist, das habe ich auch hier mit meiner Frau diskutiert, die Hymnen vor dem Spiel, die werden ja nicht mehr gesungen zum größten Teil, die werden nur noch geschrien. Ja? Hm. Und das ist für jemanden, der so groß geworden ist, ich bin 68er Jahrgang, ich glaube, dass die deutsche Nationalmannschaft irgendwann mal Ende der 90er Jahre angefangen hat, die deutsche Hymne mitzusingen. Das gab es früher nicht. Wir sind ja groß geworden noch mit dem, ja, also dass wir unseren Nationalstolz, wenn man diesen Begriff gab es auch eigentlich früher eher nicht, in Deutschland eher mal ein bisschen kleiner fahren sollten aufgrund der Historie. Und diese Bescheidenheit, die ich bis heute mag, um ehrlich zu sein, die würde vielen gut tun. Was da oft an Hymnengeschreie vor dem Spiel stattfindet, ist mir zu martialisch und ist mir zu viel. Das ist dann eben nicht mehr Nationalstolz, das ist dann einfach nur noch dieses Instrumentalisieren von der Liebe zum eigenen Vaterland. Wenn da ja, diese 2-Minuten-Hymne einfach zu emotional vorgetragen wird. Ich mag das überhaupt nicht. Und das ist eben auch, ja, ich meine, der Mensch ist nun mal zu 50% in jedem Fall böse, wahrscheinlich sogar mehr. Und deswegen müssen wir Grenzen definieren, aber die Grenzen werden in dem Fall oft in der Emotion überschritten. Und das mag ich nicht.
In diesem Fall also auch Spanien der Gewinner? Weil es die einzige Hymne ist, die man nicht mitsingen kann. Ja.
Die können nicht mitsingen. Und vielleicht ist das gar nicht, ja, vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, diese kleine Semi-Aussage, den B-Strang. Ja, es gewinnt die Mannschaft mit der wenigsten oder der geringsten Emotionen bei der Nationalhymne.
Ja. Michael, was tut sich, wann wird es wieder interessant im deutschen Basketball? Weil im Moment ist ja gerade ein bisschen, nur die einzige Frage, die ich später noch diskutieren werde, was passiert, wenn LeBron James zu den nach Cleveland zurückgeht, was passiert dann mit Dennis Schröder? Aber was treibt dich um? Wann wieder basketballisch?
Ja, also tatsächlich schaue ich jeden Morgen, das ist kein Witz, nach, ob LeBron James schon seine Entscheidung getroffen hat. Ich habe jetzt nur festgestellt, dass der NBA-Commissioner Adam Silver allmählich sauer wird auf LeBron, weil er nichts sagt und er würde gerne den Spielplan veröffentlichen.
für die Weihnachtsspiele oder für die Christmas Games?
Ja, generell, also das hat schon Auswirkungen, ne? Ob der zu Cleveland geht. Ich glaube, er geht zu Miami. Ich orientiere mich da am Wettmarkt, um ehrlich zu sein, also bei Polymarket. Das ist immer ein sehr guter Trend. Messer, was dann passiert. Im deutschen Basketball gibt es dann jetzt im August auch noch weitere Länderspiele, also Supercup. Es gibt eine WM-Quali. Bei der Supercup in Hamburg werde ich mit dabei sein. Das ist in jedem Fall eine schöne Sache, dass trotz eines fehlenden großen Turniers, die WM gibt es ja erst im nächsten Jahr, die Nationalmannschaft noch Scheinwerferlicht bekommt in diesem Sommer und Spieler wie Schröder dabei sind, Hartenstein dabei sind. Das ist super, das zeugt von der höheren Wertigkeit der deutschen Nationalmannschaft. Bei den Bayern, da war ich gestern bei der Vorstellung von Thorsten Leibnert als neuer Geschäftsführer Sport, der gerade in der Kaderzusammenstellung ist bei den Münchnern. Das ist natürlich auch eine komplett neue Zeitenrechnung jetzt. Ich weiß nicht, wie viele Journalisten anwesend waren, aber ich sag mal so, nicht wenige freuen sich auf diesen Zeitenwechsel bei den Bayern, in der Hoffnung, dass sich da so ein bisschen mehr...
Dass es mehr menschelt.
Ja, lass es so sein. Also, dass es mehr menschelt und dass es vielleicht irgendwie einen anderen Anstrich bekommt als in den letzten Jahren. Und er wird auf jeden Fall auch präsenter sein als sein Vorgänger, der ja eigentlich nie in Erscheinung getreten ist, der Sportdirektor. Insofern... Spannend von der Kaderzusammenstellung, weil wir haben in der Euroleague, das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine der nächsten Folgen, ja, unfassbar krasse finanzielle Bewegungen bei manchen Vereinen. Also was Panathinaikos da macht, das ist ja kompletter Irrsinn. Mhm. Der Kader, den die zusammenstellen, der weiß ich nicht, der Typ hat einfach so viel Geld, dass dem alles egal ist. Financial Fairplay gibt es zwar offiziell, aber inoffiziell sicherlich nicht. Mike James geht für 3 Millionen zu Efes. Denen ist Geld ja auch ein bisschen egaler als manch anderen Teams. Für die Bayern wird es sehr schwierig, da einen Kader hinzustellen, mit dem sie die Playoff-Plätze angreifen können. Es wurde gestern auch gesagt, wir müssen überperformen, aber das wollen sie eben auch. Genau, und ansonsten, die Liga geht los am 19. September wieder.
Das ist ja gar nicht so lange hin. Ne?
Das ist also auch noch ein bisschen hin. Der Trainingsbeginn ist bei den meisten Teams so 5 bis 6 Wochen vorher. da muss man mal abwarten, wie die Kader aussehen, ob da irgendwie ein bisschen Wind reingekommen ist bei dem einen oder anderen oder ob es schwierig geblieben ist. Das ist jetzt meine Vermutung, weil die deutsche Liga nicht zu aller zahlungskräftigsten Ligen in Europa gehört, abgesehen von den Bayern und mit Abstrichen eben auch Top-Teams wie Alba oder auch Ulm, ist es gar nicht so einfach, gutes Geld zu verdienen. Da können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal ein paar Teams hervorheben. So ein bisschen wird sich vielleicht was verschieben. Trier hat einen Kader hingestellt, von dem viele sagen, die könnten weit kommen. Stimmt das wirklich? Wo haben die das Geld her? Was ist da passiert? Also es gibt ein paar Geschichten. Euroleague, Nationalmannschaft und auch BBL. Also zugegebenermaßen, ich bin noch so ein bisschen im Basketballurlaub, weil vielleicht darf ich auch an dieser Stelle hinweisen, dass sich im Pokerbereich die Dinge verändert haben. Nach über 20 Jahren Sport 1 gibt es dort ja seit einiger Zeit kein Poker mehr, wie vielleicht den interessierten Zuschauer aufgefallen ist. Und es gibt einen Wechsel zu Eurosport hin. Und ab der kommenden Woche...
Mit Michael Körner.
Ja, tatsächlich mit Michael Körner. Das heißt also, wir beginnen da in der kommenden Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, mittags um 12.30 Uhr mit Highlights von der World Series of Poker, dem Main Event, um dann die Woche drauf nachts live den Final Table zu machen. Da muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen, denn Eurosport verbindet man noch nicht mit Poker. Die haben zwar schon mal zwischendurch was gemacht, das ist aber auch schon sehr lange her. Und da wird in diesem Jahr oder in der kommenden Woche der Wechsel vollzogen und auch für die kommenden Jahre hoffe ich, da wieder eine neue Basis finden, weil Sport 1 ist, ja, müssen wir nicht drüber reden, der Sender ist so eine Art Wachkoma-Patient im deutschen Fernsehen. Da passiert ja nicht mehr viel.
Ich möchte schließen damit, ich habe Körny kennengelernt im Sommer 2005. Und da haben wir uns dann getroffen am Frankfurter Ring und da war Leo war dabei und Wolfi Fuß war dabei und Markus Gaub und Markus Krawinkel. Und dann weiß ich noch, dass damals du zu mir gesagt hast, ja, ich habe jetzt ein Angebot bekommen, ich soll mal Poker machen. Das schaue ich mir jetzt mal so ein bisschen an. Und du warst sehr, sehr unschlüssig, ob das überhaupt was wird. Und jetzt, und dadurch bist du bist nicht nur zur Big Show-Legende, bevor du die Big Show-Legende wurdest, bist du zur Poker-Legende geworden. Und manchmal gibt es halt einfach Zufälle, die man erkennen muss. Genauso, ich glaube, El Mario wird auch nicht gewusst haben, damals, als er das erste Mal Darts kommentiert hat, was daraus werden kann.
Genau, ja, es gab, das war ein etwas kurioses Rechtepaket damals, was damals bei DSF gelandet ist, mit Bowling auch. Da war Bowling mit dabei, Darts und Poker. Und ich verstehe übrigens bis zum heutigen Tag nicht, warum aus Bowling nichts geworden ist. Denn wenn man sich das mal anschaut, wie die Amerikaner Bowling produzieren, und das ist ja eigentlich auch für deutsche Fans relativ leicht nachzuvollziehen, weil jeder hat schon mal gekegelt oder gebowlt. Also
man ja, sagt, ja.
Ne, die Pinne müssen umfallen, fertig aus. Und alle Pinne auf einmal ist super. Und das ist wirklich geil produziert. Ja, also diese Bowling-Meisterschaften, das können die Amis ja eh. Also Fernsehen machen können sie einfach. Das ist immer das richtige Licht, immer die richtige Kamera. Da geht es auch immer um $50.000, weil da 7 Sponsoren draufhängen. Also schau dir mal Sportfishing an aus den USA, wie das produziert ist. Das ist absolute Weltklasse. Und Bowling wurde aber nie gesendet. Aber es wurde damals Darts gesendet aus dem Paket und Poker gesendet. Und ja, ich habe am Anfang auch gedacht, okay, das schauen wir uns erstmal an. Ich meine, das ist ein Kartenspiel, was im Fernsehen gezeigt wird. Und man muss sich da auch noch halbwegs gut auskennen. Und ich bekenne mich, dass ich nach der ersten Folge dachte, ich muss hier richtig Gas geben, weil das ist ja viel komplexer als einfach nur hier Flush, Full House und ja, Straight. Ja. Und da es aber meine Spielmentalität komplett erwischt hat, war das für mich im Grunde, ja, also Kid in a Candy Store, das war bis zum heutigen Tag ein Riesenglück, dass ich das machen darf. Ich liebe dieses Spiel, gebe ich ganz offen zu, ich liebe es. Viele fragen mich, was liebst du mehr, Basketball oder Poker? Und ich habe manchmal wirklich Schwierigkeiten, diese Frage zu beantworten. Ich finde beides überragend, das eine als Spiel, das andere als Sport. Und der Sport ist manchmal, der sportliche Charakter beim Poker ist manchmal heftiger als beim Basketball, sage ich dir so, wie es ist. Da wird
es ist so.
mit allen Bandagen wird da gespielt.
Das ist so eine unglaubliche Parallele, wirklich auch wieder zu Elmar, wo du so auch fragst, Elmar, was ist dir lieber, Darts oder Tennis? Ja, weil Elmar ja vom Tennis eigentlich kommt und ich glaube, den wird es auch hin und her fuchsen. Ah, aber so schön, Michael, dass du schon sagst, in den kommenden Sendungen, deshalb ist er einfach eine Legende, weil er schon vorausdenkt. Ich freue mich sehr, ich freue mich jetzt schon drauf.
777 kommt ja bald.
Ja. Die letzte Schnapszahl, die ich mache. Die 777, die letzte, die ich mache. Also die letzte Schnapszahl.
Nee.
Das habe ich schon bei 333 gesagt.
888 musst du machen, weil das ist die chinesische Glückszahl überhaupt. Und da China in den nächsten 20 Jahren die Weltherrschaft übernimmt, musst du bis zur 888 auf jeden Fall durchhalten.
Ich rechne kurz los, das ist im Jahr 2029 oder 2030, da bin ich auf jeden Fall noch dabei. Komm, da machen wir es vor. Jetzt machen wir eine Pause in der Big Show 771.